Herzlich willkommen zur ersten Crossover-Folge von Brennstoff und willkommen zurück alle, die eben noch bei WorkX zugehört haben. Für die anderen, was bisher geschah?
Was mich brennend interessiert ist, ihr habt keine Chefs bei euch?
Wir haben keine Chefs. Wir sagen immer, Chef verbinden wir mit Chefkoch. Ne? Ich bin ja auch kein Chefkoch.
Weil in England sagen, ist er Kochchef, wie ja. Du weißt.
Und da ist es in diesem DC-Studio Folgen ist es nun mal so, dass man ab und zu mal eine Crossover-Folge hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, das können wir doch genauso machen. Bei dir eine Folge anfängt und wir überführen es in den Brennstoff-Podcast. Und dafür müssen einfach Dinge sitzen. Und deswegen muss man so strukturieren, dass sie sitzen. Und dann braucht man Experten überall und nicht diese Schwammig-Positionen, die man ganz oft in Agenturen findet.
Das ist mir sehr sympathisch. Ich glaube, wir sollten mal zusammenarbeiten.
Können wir machen.
Und das könnt ihr genau jetzt in der neuen Folge von Brennstoff. Marc Poppenburg wird interviewt von Clemens Weins über Beratung, Unternehmensführung, Andersdenken oder den schönen Satz, wie schön es wäre, wenn die Welt humaner wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo Marc, willkommen bei Brennstoff. Schön, dass du gerade mal rüber geswitcht bist.
Dankeschön, ja. gerade aus der WorkX-Show rüber in deinen Podcast.
Ich bin auch richtig
ist das dein erstes Mal?
Mein erstes Crossover, ja, absolut.
Das ist auch mein erstes Mal. Ich freue mich, dass ich das mein erstes Mal mit dir haben darf.
Ja, schön. Wir haben ja gerade bei dir in der Folge wahnsinnig, wahnsinnig interessante Dinge besprochen. Wir sind da jetzt wirklich sehr ausführlich drüber gegangen, fand ich richtig gut. Haben uns Zeit genommen, Zeit zum Reden. Und dabei sind mir auch Fragen eingefallen zu deinem Unternehmen, weil du hast ja viel über Kühlos gefragt und wie wir ticken, wie wir arbeiten, wie wir unsere Teams aufstellen, wie wir mit Holacracy arbeiten, wie wir mit der ganzen Thematik Wertschöpfung umgehen und Wirksamkeitsgrad. Und da will ich auch, in diese Kerbe will ich reinhauen. Das interessiert mich tierisch. Und jetzt erstmal vorneweg, Marc, was mich interessiert ist, wie seid ihr denn organisiert bei Intrinsify? Das ist jetzt die Firma, die du gegründet hast letzten Endes, oder?
Genau, das ist die Firma, die ich 2010 gegründet habe, obwohl sie ja eine ganze Weile eigentlich eher so ein Hobbyprojekt war, muss man schon ganz ehrlich sagen, weil ich mich über Beratungsmandate als Freelancer über Wasser gehalten habe und damit diesen Aufbau finanzieren konnte. Und wir sind ja wirklich lange Zeit diesem Doppelnarrativ unterhalten. Ne? Wir hatten also zum einen dieses Netzwerk. Wir haben immer gesagt, wir sind ein Netzwerk. Ich glaube, es steht da jetzt auch gerade in der aktuellen Version unserer Website noch drauf, aber die ist auch kurz vorm Relaunch. Und haben versucht, ein Teil dieser New Work-Bewegung zu sein und die Bedeutung einer neuen Arbeitswelt auf eine Art und Weise zu skizzieren, sodass sich also Unternehmen inspiriert fühlen, Menschen inspiriert fühlen, da irgendwie selber Veränderungen vorzunehmen und darüber nachzudenken, ob man sich nicht selber anders organisieren kann. Und mit der Zeit sind zwei Sachen passiert. Erstens ist eine inhaltliche Entnaivisierung eingetreten. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich habe wirklich Beraterhandwerk gelernt. Ne? Und inzwischen, jetzt wo ich die Beraterszene verdammt gut kenne, habe ich auch lernen dürfen, dass Beratersein alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Also es gibt ja so viele, die sich mal eben entscheiden, Berater zu werden. Das geht meistens das geht in die Hose, Aufträge kriegen die auch. Indem ich das sage, betreibe ich natürlich jetzt selbstverständlich auch eigene Lobhudelei. Aber ich finde das grässlich, was zum Teil an Beratern rumläuft. Also es ist ein Handwerk, das man lernen muss, wo man viele Fehler machen wird über die Zeit und wo viel Zeit vergeht, bis man da irgendwann an ein paar Stellen, glaube ich, ein paar Dinge richtig macht. Das ist also wie ein Arzt auch lange lernen muss, bis er einen Patienten vernünftig behandeln kann und dann selber vielleicht auch merkt, dass die klassische Medizin nicht immer die einzig richtige ist und dass es alternative Wege gibt. So ist das bei Beratern auch. Und es ist über die Zeit eine Entnaivisierung eingetreten, eine inhaltliche, bezüglich dieses ganzen Themas der modernen Führung und so. Also ich habe früher gedacht, wir müssten Unternehmen bekehren, wir wüssten, wie es geht. Ne? Also wir müssten einfach dezentrale Teams und Chefs abschaffen und also sehr, sehr reißbrettartige Vorstellungen davon gehabt, wie man Organisationen umbauen sollte. Und das hat so 2000 10, 11, 12 noch Bestand gehabt. Und in dieser Phase ist diese Entnaivisierung eingetreten. Unter anderem auch dank Gerhard Wohland, meines Freundes und Meisters, der mich auch heute noch begleitet, den ich immer noch regelmäßig anrufe, einfach um mal wieder meine Gedanken zu schärfen, der mich da sehr geprägt hat. Und wer den nicht kennt, der sollte den unbedingt googeln und ein bisschen versuchen zu verstehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber das genau diese Übersetzungsleistung versuchen wir natürlich auch heute zu betreiben. Also einmal eine inhaltliche Entnaivisierung und dann die zweite große Erkenntnis war eben, dass wir uns eigentlich eingestehen mussten, dass wir dieses Netzwerk die ganze Zeit subventioniert haben. Also wir haben immer so getan, als wären wir ein Netzwerk für die Zukunft der Arbeit und dass wir stellvertretend für dieses Interesse stehen, Arbeit anders zu denken. Und hatten Mitglieder, die auch bezahlt haben irgendwann. Ich glaube, so ab 2015 oder 16 gab es Mitgliedsbeiträge für dieses Netzwerk. Und wir hatten dann einen Höchststand von, ich glaube, 650 Mitgliedern. Also gar nicht so schlecht. Mhm. Aber trotzdem war das immer ein Projekt, das dadurch subventioniert worden ist, dass wir Beratungsmandate und zunächst nur Seminare, also zweitägige Seminare, und dann irgendwann eine richtige Ausbildung etabliert haben. Und ja. Das heißt, wir haben eigentlich uns was vorgemacht, müsste man ganz klar sagen.
Ich habe Intrinsify's mir zum ersten Mal begegnet, als ich von diesen Intrinsify-Meetups gehört habe. Ich glaube, da hatten wir in Mannheim auch mal einen oder so bei Kühlhaus.
Ja, das kann gut sein.
Und der wurde irgendwann umgeändert in New Work Meetup. Und ich habe das nur von außen mitbekommen, dachte mir, komisch, warum ist jetzt der Name Intrinsify weg? War das so, bekamt ihr irgendwann mal einen Gegenwind aus der New Work-Szene, dass euer Name vielleicht zu stark vertreten war und dass man gesagt hat, naja, irgendwie sind jetzt alle nur Intrinsify, das ist so sektenartig, oder war das gar nicht der Fall?
Nee, im Gegenteil. Das war eine ganz interessante Weggabelung bei uns und ich bin richtig stolz auf diese Entscheidung, weil es eine Entscheidung war, die mir schwer gefallen ist und die ich gegen den heftigen Gegenwind vieler unserer Mitglieder getroffen habe mit Lars zusammen. Wir haben uns nämlich entschieden, diese Meetups abzuschaffen. Also es gab dann einfach irgendwann keine Intrinsify-Meetups mehr, obwohl sie verdammt gut liefen und verdammt populär waren.
Ja.
Und der Grund ist folgender. Wir hatten über unsere Öffentlichkeitsarbeit, also darüber sprechen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist einer der Schlüssel zu unserem Erfolg.
Ja.
Also ganze Content-Marketing, das wir betreiben, haben wir viele interessierte Kontakte bekommen, Manager, Geschäftsführer, natürlich auch Berater, die gesagt haben, ich will davon mehr. Also das, was die da schreiben, da scheint was drin zu stecken, das scheint Relevanz zu haben. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich mehr will? Die haben eine Ausbildung, oh, die kostet aber einige tausend Euro, das ist mir jetzt erstmal, ich will die erstmal kennenlernen. Was haben die denn noch? Ah, Meetups, da gehe ich mal hin. So, dann sind die zu diesen Meetups gekommen und diese Meetups, die waren, jetzt kann ich das in Worte kleiden. Früher war mir das nicht, war ich dazu nicht in der Lage. Diese Meetups waren letztlich ja politische Phänomene. Ne? Also wenn man Politik im Kern beim Wort nimmt, ist das ja letztlich eine Interessensvertretung. Also es geht ja immer um Meinungsbildung, Interessensvertretung und damit auch Gefolgschaft. Also man will hinter sich, hinter der eigenen Meinung, möglichst viele Gefolgschaft aufbauen, um damit also die öffentliche Meinung zu beeinflussen, vielleicht sogar rechtliche Entscheidungen zu beeinflussen.
Mhm.
Und die New Work-Bewegung ist ja letztendlich nichts anderes als eine politische Bewegung. Also eine Bewegung, die für eine Humanisierung der Arbeitswelt eintritt und versucht, hinter dieser Idee möglichst viele Anhänger zu versammeln. Und wir waren ein Kristallisationspunkt dieser New Work-Bewegung mit dem Netzwerk. Das heißt, man ist, wenn man zu diesen Meetups gegangen sind, die eben eine der Veranstaltungen des Netzwerks waren, dann ist man letztlich zu einer Organisation gekommen, die sich angefühlt hat wie eine politisch geprägte, vereinsgeprägte Community, ne? Und dann manchmal fiel ja auch sogar tatsächlich das Wort Sekte in dem Zusammenhang. Also wenn es sozusagen ein bisschen gekippt ist ins Esoterische. Und auf der anderen Seite der Extreme würde dann wahrscheinlich sowas gesagt werden wie so ein Verein halt, so ein Vereinsgebilde. Aber eben eine Sinngemeinschaft, die was will, die für was eintritt. Und als uns das bewusst wurde zunehmend, haben wir gesagt, das ist eigentlich scheiße. Das ist deswegen scheiße, weil wir Leute für uns gewonnen haben mit gutem Content, die jetzt nach ganz konkreten Nutzen für ihre Probleme suchen. Die wollen also einen Schritt weiterkommen. Und wenn die zu diesen Veranstaltungen gekommen sind, haben die was völlig anderes bekommen. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war was völlig anderes als das, was sie erwartet haben. Nämlich ein Austausch unter Gleichgesinnten, die sich nicht ins letzte Detail darüber unterhalten wollen, wie man jetzt, so wie wir es gerade in der Episode bei mir gemacht haben, in meiner Show, darüber unterhalten wollen, wie man jetzt vielleicht die Teams schneiden kann und dafür sorgen kann, dass der Markt möglichst tief ins Unternehmen eindringt, sondern wie schön es doch wäre, wenn die Welt humaner wäre.
Ne? Ja, kenne ich.
Und das ist natürlich eine Enttäuschung gewesen für diese Leute, weil die eigentlich sich was anderes erwartet haben. Die haben sich eigentlich Vertiefung gewünscht. Eigentlich wurde es dann aber oberflächlicher. Deswegen haben wir uns von einem sozusagen für diese Bewegungsseite der Organisation gut laufenden Formats verabschiedet und damit uns ermöglicht, dass diese Leute auf direktem Wege zu Intrinsify kommen, also ich sag mal, zu dem wirtschaftlichen Kern kommen konnten.
Ja.
Und was wir uns tatsächlich erst in den, das ist fast peinlich, dass ich das so konstatieren muss, so richtig ist uns das erst im vergangenen Jahr klar geworden, dass wir eigentlich über die letzten 10 Jahre zwei Systeme parallel unterhalten haben, nämlich einmal ein politisches System und einmal ein wirtschaftliches System. Die haben koexistiert, aber wir haben sie so miteinander verflochten, dass uns die Unterschiedlichkeit ihrer Rationalitäten überhaupt nicht aufgefallen ist.
Witzig.
Und das hat viel mit dem zu tun, wie wir heute sind und was wir tun und nicht tun.
Das ist witzig, wenn man euch von außen betrachtet hat, also auch wegen der WorkX-Show, die vorher anders hieß. Wie hieß sie vorher?
WorkX-Show gab es vorher keinen anderen Namen.
Also dieses WorkX-Festival meine ich. Wie hieß das?
Ach so, das Pathfinder.
Pathfinder, richtig, genau.
Das hatte jetzt damit nichts zu tun.
Genau, es hat damit nichts zu tun, aber man hat es in einen Topf geschmissen. Also letzten Endes war Intrinsify, Pathfinder, jetzt WorkX, das war alles so, da treffen sich irgendwie die New Work-Jünger und unterhalten sich jetzt wieder über die neue schöne Arbeitswelt. So kommt es von außen, man flach betrachtet rüber.
Ja.
Und diese Trennung, in der Tat sehr verwoben. Also man konnte es wirklich nicht trennen. Und jetzt habe ich verstanden, warum ihr es trennen wollt. Macht auch für mich hochgradig Sinn, dass ihr es macht. Weil ich glaube, damit könnt ihr fokussierter und am letzten Endes auch wertschöpfender arbeiten, weil ihr eben nicht diese Reibungsverluste an den Rändern habt. Ne, wenn ihr über politische Themen spricht, die euch letzten Endes nur seitwärts bringen, aber nicht vorwärts.
Genau, und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich das nicht irgendwie geringschätze, diesen politischen Arm. Vielleicht muss man in Zukunft irgendwie ein anderes Wort finden, weil ich glaube, Politik ist so vorbelastet, dass man das irgendwie nur in den falschen Hals kriegen kann. Aber es ist ja letztendlich, genau, es ist, ist eine Bewegung, ist Ausdruck einer Bewegung und ist Ausdruck von Interessensvertretung und Sinngemeinschaft. Ich finde das hochgradig wertvoll. Ich glaube, ja, Menschen suchen heute Sinngemeinschaften. Aber wir haben jetzt organisatorisch einen ganz, ganz klaren Cut gemacht. Und du wirst in den nächsten Monaten feststellen, dass sich die Kommunikation von Intrinsify immer mehr zuspitzt auf das Thema Führung und Organisation. Mhm. Also unser Nukleus-Thema, das, wo wir natürlich auch stark sind und womit wir auch am meisten Geld verdienen, mit Abstand, also was uns wirtschaftlich erfolgreich gemacht hat. Und damit auch uns versprechen, dass wir einen Sprung nach vorne machen. Das ist schon ein bisschen dadurch passiert, dass man mit dieser Marke Future Leadership uns assoziiert und dass man, also jetzt viele unserer Kunden, wenn die zu einer Ausbildung kommen, dann, wenn die vorher nichts mitbekommen haben von Intrinsify, dann fragen die nachher, was ist denn eigentlich dieser, ich habe da irgendwas gelesen mit Mitgliedschaft, worum geht's da eigentlich? Ne? Das ist ja okay, wenn es so rumläuft.
Ja.
Ne? Weil dann hat man den Kunden nicht verloren. Schlimm ist immer, wenn es anders rumläuft, wenn man eben diese Vorurteile gegenüber Intrinsify hat. Früher hatten wir noch den Claim Happy Working People. Das hat natürlich noch mehr diese Glücksbewirtschaftungsfantasien geschürt.
Das sind die 68er irgendwie.
Ja, genau. Und ich, also auch das, toller Claim, aber eben für die Bewegung und nicht für das Business.
Genau.
Und diesen Cut, den haben wir jetzt sehr deutlich gemacht, auch organisatorisch werden wir den jetzt durchziehen. Haben wir jetzt auch eine Person gefunden mit dem Florian, der sich sehr, sehr systematisch und gewissenhaft und mit viel Feuer und Leidenschaft eben für diese Community einsetzt und Intrinsify eben refokussiert jetzt auf das Geschäft.
Und wie viele Leute arbeiten derzeit, sagen wir mal jetzt operativ wertschöpfend bei euch, gegen Rechnung? Wie viele Leute arbeiten da bei euch im prozentual gesehen bei in deiner Firmengruppe? Dann ist jetzt mal, weil es ja mehrere Firmen sind.
Gegen Rechnung meinst du? Also du meinst angestellt?
Also wirklich Leute, die du eingestellt hast, sag mal, die wirklich wertschöpfend gegen Rechnung arbeiten?
Also wir haben Festangestellte und zwar 15 oder 16. Mhm. Und dann haben wir noch so ein paar Freelancer, die hier und da mitarbeiten. So bummelig 20 Leute, würde ich sagen. Mhm. Insofern ist auch alles, worüber wir noch so sprechen werden, was die Struktur angeht, natürlich noch hochgradig unspektakulär, könnte man sagen, bei so einer Größe. Ne? Also da, ich glaube, dass wir vieles richtig machen,
ja.
Aber man kann auch nicht so viel falsch machen, glaube ich, wenn man nur 20 Leute hat.
Das stimmt, ja.
Und insofern wäre es, glaube ich, ein bisschen vermessen, schon richtig stolz auf die Organisationsarchitektur von Intrinsify zu sein. Mhm. Aber wir versuchen natürlich, alles das, was wir sonst auch anderen Firmen empfehlen und wo wir beraten, unterstützen, natürlich auch selbst irgendwie beim Wort zu nehmen und selber zu machen. Also von daher, genau. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, genau, so bummelig 20 und das teilt sich eben auf die das Akademiegeschäft. Mhm. Das ist aber organisatorisch nicht, also juristisch nicht, organisatorisch schon, aber juristisch nicht losgelöst ist. Also es gibt keine Akademie GmbH oder so. Dann das Beratungsgeschäft, das ist juristisch ausgelöst und zwar in der Form der Organis GmbH, mhm. Von der Intrinsify Gesellschafter ist. Und dann gibt es eben Kernleistungen, zentrale Leistungen. Klassisch würde man das dann irgendwie IT und Marketing nennen. Diese Zellen mit Standardangeboten versorgen. Nicht nur mit Standards, sondern eben auch projektweise reingehen und unterstützen, aber das halten wir als zentrale Dienste vor. Und also eine Art Orgshop nennen wir das manchmal auch.
Okay, ich muss da nochmal reinbauen. Also wie viel Prozent, also alle arbeiten irgendwo wertschöpfend bei euch, das ist mir schon bewusst, aber wie viel Prozent bei euch arbeiten denn so, dass man dem Kunden dafür eine Rechnung schreiben kann? So in Prozent gesehen, von den 20, 50 Prozent, 60 Prozent, 100?
Nee, auf keinen Fall 100. Also ein relativ kleiner Anteil sogar. Also ich muss gerade mal überlegen. 7? Mhm. Genau, ja. Also letztlich die Berater und die in der Akademie tätig sind.
Okay.
Und das ist dadurch zu begründen, dass wir eben, hatte ich ja eben schon angedeutet, mhm. verdammt viel Zeit in Contentproduktion.
Genau, da gehen wir auch rein. Ne? Ja.
Ja. Ja. Und wir haben halt, ich habe das lustigerweise in Vorbereitung auf unser letztes Team-Meeting habe ich mal ein bisschen recherchiert, was verdient denn eigentlich so ein Dienstleister in Deutschland pro Kopf? Mhm. Also Umsatz pro Kopf.
Ja.
Weil wir ja nicht, also mir ist es vollkommen egal, wie viele Leute ich fakturiere. Mich interessiert viel mehr, wie wirtschaftlich wir in Summe sind.
Genau.
Es ist wohl so, ich habe die Zahlen leider, jetzt ist schon ein bisschen her, ich habe die jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, es ist schwer was zu finden, aber ich glaube, eine Studie von 2000 irgendwas hat gesagt, dass die Top 25% der Dienstleister in Deutschland, was natürlich ein weites Feld ist, ich habe das nicht geschafft, das einzugrenzen auf Beratung oder so, 130.000 pro Mitarbeiter verdienen.
Was nicht viel, was im Vergleich ist zu den großen Digitalgiganten nicht viel ist, ne? Also pro Kopf.
Was verdienen die?
Ach, die sind so bei den 200.000, 300.000 pro
Kopf. Genau, das habe ich nämlich, also höher. Wir sind auch bei, ich glaube, wir sind bei 230 oder 250.000.
Das ist recht gut.
Das ist ziemlich gut.
Ja.
War ich dann auch ziemlich stolz drauf. Und dann gibt es halt noch die ganz großen Beratungen, ne? Die dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr machen.
Höher geht immer, ist klar, aber ist schon mal nicht übel. Und jetzt die Frage, also das heißt aber auch, das ist für dich schon eine KPI, eine Kennzahl, nach der du jetzt auch in Zukunft agieren willst, dass du guckst, wie viel Pro-Kopf-Umsatz habe ich und wie skaliere ich mein Geschäft, dass der Pro-Kopf-Umsatz quasi steigt?
Ja und nein. Also das ist ein ganz netter Indikator, aber ich würde dir was vormachen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt streng nachgehe oder so, sondern Lars und ich haben beide schon immer eigentlich eine sehr, sehr gemütliche Haltung zum Unternehmertum gehabt. Wir machen das, was uns Spaß macht. Wir denken, glaube ich, schon ziemlich strategisch, wenn wir, also die Art, wie wir Markenarbeit machen und wie wir versuchen, sehr sehr systematisch irgendwie auf gewisse, über gewisse Strategien zu gewissen Zielen hinzukommen. Das glaube, das machen wir sehr professionell. Aber gleichzeitig haben wir keine harten Kennzahlen und keine, vor allen Dingen keine unbedingten wirtschaftlichen Ambitionen, sondern wir machen das, was Spaß macht, wir wollen Nutzen stiften und meistens springt dabei dann zuletzt immer mehr gutes Geld bei rum und dann sagen wir, okay, was könnte man damit jetzt noch machen? Ne? Wo könnte man noch investieren? Wo könnte man weiterentwickeln? So ist unsere Haltung zum Unternehmertum. Also dann freuen wir uns, wenn gerade viel Geld auf dem Konto ist, um es mal ganz platt zu sagen.
Ja, logisch, klar. Macht ja auch Sinn. Deswegen macht man es ja letzten Endes auch deswegen, nicht nur. Jetzt gehen wir mal, dann springen wir doch direkt da rein, also ins Content-Marketing. Also ihr macht euer Kerngeschäft ist letzten Endes Event, Schrägstrich Seminare, Schrägstrich Beratung ist euer Kernbusiness. Damit verdient ihr euer Geld. Dazu habe ich jetzt aber noch eine Frage, bevor wir jetzt auf Content-Marketing gehen. Da fällt mir gerade ein, und zwar Angebote. Wie schreibt ihr eure Angebote? Macht ihr Festpreis für die Leistung oder schreibt ihr Stundensätze, Angebote?
Immer nur, also naja, immer wäre gelogen, aber ich sag mal 95% Festpreis.
Warum?
Die einzige, weil wir davon überzeugt sind, dass in dem Moment, wo man mit Stunden oder Tagen arbeitet, schon ein erster Interessenskonflikt eingebaut ist. Nämlich das Interesse, möglichst viele Tage zu verkaufen, entgegen dem Interesse läuft, möglichst wenig Tage einzukaufen auf Kundenseite. Und es gibt gewisse Situationen, bei denen das irgendwie aufgrund einer ganz kurzen Mandatslage vielleicht sinnvoll sein kann. Oder ich mache auch relativ viele solche Unternehmersparings, also wo ich einfach 1:1 Gespräche mit Unternehmern oder Geschäftsführern führe oder Führungskräften, die relativ großen Bereich verantworten. Und das mache ich dann einfach, da gibt es halt, ja, letztlich ist es aber auch ein Pauschalsatz, ne? Also jetzt könnte man sagen, das ist dann ein Stundensatz. Also dann nehme ich halt irgendwie für so ein Gespräch 450 Euro. Aber ansonsten arbeiten wir immer mit Festpreisen und versuchen in den größeren Projekten eine gemeinsame Shared Vision zu entwickeln. Also was willst du denn eigentlich mit dem, was wir da tun, erreichen? Wir haben die Hauptprobleme identifiziert. Also ich sag mal, stellen fest, ihr seid gegenüber eurem Wettbewerb viel zu langsam. Also ihr kommt mit Innovationen nicht hinterher und die Lieferzeit eurer Dienstleistung oder eures Produktes ist eigentlich viel zu langsam. Da muss was passieren. Da wollt ihr was tun. Wie sieht denn das aus, wenn wir zusammengearbeitet haben? Ja, dann ist die Lieferzeit um 30% gesunken. Und wir haben vor allen Dingen uns in die Lage versetzt, die Wettbewerber mit kleineren Innovationen zu ärgern und nicht mehr andersrum. Und was glaubt ihr denn, was da kommerziell für euch drin ist? Und das sind natürlich lange Gespräche, ne, und viel Arbeit und viel Aufwand. Und dann wird irgendwas gesagt und dann sagen wir, was seid ihr denn bereit, uns davon abzugeben? Von diesem Kuchen. Das ist längst nicht so, dass das immer klappt. Ne? Also es ist nicht so, dass alle Projekte so sind. Aber die richtig tollen, großen Projekte, da ist das so. Da versuchen wir das anzustreben. Und dann gibt es aber auch viele Projekte, wo die Mandate kürzer sind. Wir versuchen auch relativ minimalinvasiv, nennen wir das immer, zu arbeiten, weil ja die Art und Weise, wie wir jetzt spreche ich gerade eher über Beratung, die wir durchführen, sind ja geprägt von der Suche nach den Kernursachen eines Problems, meistens tief verborgen unter der Oberfläche, in der Organisationsarchitektur oder manchmal auch in vergangenen Kulturmustern oder manchmal ist es dadurch, dass sich irgendwelche Systeme überlagern, wie jetzt bei uns zum Beispiel dieses Politische mit dem Wirtschaftlichen. Ne? All das ist ja in Unternehmen, spielt oft eine große Rolle und wird meistens unterschätzt. Sowas spüren wir auf und versuchen dadurch Abhilfe zu schaffen. Und ich erzähle das deswegen jetzt gerade, weil das halt oft dazu führt, dass wir versuchen, in relativ kurzer Zeit durch so eine Diagnosephase dann auf diese Punkte zu kommen und dann ergeben sich daraus meistens schon Interventionen, beziehungsweise der Kunde hat meistens schon durch die Spiegelung alleine dieser Beobachtung einen Mehrwert, weil er dann in die Lage versetzt wird, eben durch diese Brille anders auf sein Unternehmen zu schauen, so wie du es vorhin auch dargestellt hast in meiner Episode, und eben andere Entscheidungen treffen zu können. Und ne, das heißt, wir haben so eine Gemengelage aus Langlaufprojekten, bei denen wir über so Shared Visions versuchen zu arbeiten oder sehr lange Projektphasen, die wir beziffern. Habe auch schon mit Flatrates gearbeitet und anderen, wo es eben solche Paketpreise sind für solche wie eben dargestellten Diagnose und Reflexionsphasen.
Ja, da sprichst du also ein Schmerzensthema aus meiner Branche an. Also dieses, wir sind darauf angewiesen, immer auf Stundenbasis oder auf Tagessatzbasis Angebote zu schreiben und man kommt da schlecht raus. Jetzt könnte man sagen, naja, hopp, dann macht mal, ne? Das ist halt mal ein bisschen provokativ im Markt. Sind wir ja gerne, wenn wir sagen, no titles, just roles, dann sind wir ja schon sehr provokativ im Markt, aber das ist schon sehr anschlussfähig geworden. Was nicht anschlussfähig geworden ist oder noch nicht ist, ist in unserer Branche eben mit Festpreisen so zu arbeiten. Das macht es schwierig, schlicht und ergreifend schwierig. Und die alle wollen immer wissen, nee, was steckt denn jetzt dahinter? Wie jetzt, das ist doch ein Preis, aber wie viel Arbeit steckt denn da drin? Dröseln Sie mir das mal bitte auf, ich will das mal genau wissen und tralala. Und man kommt da nicht raus, weil das eben jeder macht und jeder will. Und diese Logik sind wir viel zu klein und viel zu schmächtig, um die umzudrehen. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals geschehen wird. Ich glaube, da müsste so eine Accenture oder was auch immer damit anfangen zu sagen, wir bieten keine Tagessätze mehr an, sondern machen nur Festpreis. Ich glaube, das hätte einen Impact auf den Markt, dass alle nachziehen könnten.
So merken wir. Hat, glaube ich, viel mit zu tun, welches Spiel man spielt. Also, wenn man das Dienstleisterspiel spielt, dann kommt man natürlich aus der Nummer nicht raus.
Nee.
Und wir haben uns versucht, dafür zu entscheiden, schon vor Jahren. Das ist der Teil, den ich vorhin meinte, mit was wir sehr systematisch und sehr strategisch angehen. Wir wollen halt das Spiel spielen, bei dem wir mit dem Economic Buyer des Unternehmens, also demjenigen, der nicht mehr fragen muss, wenn er Geld ausgibt. Mhm. Mit dem wollen wir am Tisch sitzen. Also der soll derjenige sein, der uns beauftragt. Nicht Gatekeeper, nicht irgendwelche vorgeschobenen, nur mit halber Verantwortung ausgestatteten Kollegen, sondern, wie gesagt, derjenige, der nicht mehr fragen muss, wenn er Geld ausgeben will, und dem es am Ende des Tages entweder in einem großen Bereich seines Unternehmens, also wenn es irgendwie ein Bereichsleiter ist, oder eben auf Geschäftsführer-, Vorstandsebene um die ganze Sache geht. So, und das versetzt uns in die Lage, auch nie Angebote schreiben zu müssen. Also wir schreiben Angebote nur für den Einkauf. Wir schreiben keine Angebote, über die dann noch befunden wird, sondern in dem Moment, wo ich ein Angebot schreibe, ist das nur noch ein formaler Akt. Da ist über unser Gespräch schon alles passiert. Also wir wissen schon, dass wir zusammenarbeiten wollen und wir wissen auch schon, was wir erreichen wollen. Und das Thema Geld ist dann auch natürlich ein Thema, aber meistens nachrangig, weil man hat Bock aufeinander. Ach so, jetzt müssen wir noch ein Angebot machen, damit das hier durch den Einkauf kommt. Ja, okay. Übrigens, und dann helfen die uns sogar. Schlagt mal 2% drauf, weil die werden euch eh wieder runtergehandelt.
Ja, genau. Also die Gespräche kenne ich auch, führen wir auch öfter mal. Letzten Endes muss man halt beim Kunden drauf achten. Also das ist auch der Wunschtraum. Schön wäre es, wenn man es bei jedem Kunden hätte. Klappt nicht immer. Allerdings, ich bin ja auch froh, also generell bin ich froh, mit jedem zu arbeiten und immer schön Projekte zu bekommen. Aber ja, das ist definitiv auch unsere Vision, da immer das eigentlich immer zu haben. Jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie ihr Angebote schreibt. Ich verstehe so ein bisschen, wie ihr aufgeteilt in der Firma. Und jetzt kommen wir in der Tat zu dem ganz großen Thema Content Marketing, weil damit fallt ihr auf. Also LinkedIn, ganz großer Kanal, YouTube. Ich kriege Lars Gedankengänge mit. Ich bekomme dein WorkX-Show, logischerweise dein Podcast mit, den Podcast von Intrinsify. Dann bist du noch in diversen anderen Shows hier und da mal zu sehen und unterwegs. Habe ich jetzt irgendeinen Podcast vergessen? Ah ja, genau, Zwiebelschälen bis zum Kern, genau, das habt ihr auch noch als neuen Podcast, wo jemand auf euch zugekommen ist und euch angeboten hat, ich mache einen Podcast für euch und will euch mal interviewen und zufällig anrufen, auch ein witziges Format. Also du hast gerade sehr viele Podcasts am Laufen und redest sehr viel. Ist das erstmal so vorneweg deine tägliche Arbeit? Ist das so die Arbeit des Geschäftsführers gerade?
Ja, das ist schon ein großer Teil. Also wir haben mal so gesagt, dass wir bummelig 50-60% unserer Zeit mit Content-Produktion verbringen wollen, Lars und ich. Ja. Krass. Und da steckt natürlich ein Kalkül hinter, weil wir glauben, dass Unternehmen immer mehr, insbesondere in unserer Branche, zu Medienunternehmen werden, zwangsläufig, kann man sich gar nicht aussuchen. Und dass alles ein Produkt ist. Ne? Also jeder LinkedIn-Post, jeder Tweet, jede E-Mail ist letztlich ein Produkt, also so denke ich es, ein Produkt in dem Sinne, als dass es Nutzen stiften soll. Und manche Produkte kosten was und manche kosten nichts. Es ist letztendlich ein riesiges Portfolio von Produkten und insofern ist Content-Produktion auch schon eine Leistung. Die ist halt kostenlos. Und wir versprechen uns davon, dass man durch diese Möglichkeit von uns Nutzen zu erfahren, manchmal sehr abstrakt, inspirative Noten, wo man Vertrauen zu der Person aufbaut. Auch das ist übrigens sehr kalkuliert, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Ja.
Und dann an anderen Stellen eben ratgeberischerer und sehr konkret. das alles soll dazu führen, dass man Vertrauen aufbaut und dass man sagt, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich mich eigentlich schon entschieden, dass ich mit denen zusammenarbeiten will. Und ich kenne die ja auch schon. Also die sollen jetzt auch nicht pitchen bei mir, ne? Also das würde ich gar nicht, solche Gedanken denke ich gar nicht mehr, sondern ich kriege dann auch E-Mails geschickt von Leuten. Das ist so, als würden wir uns kennen. Das ist so ein sehr gewöhnliches Spiel geworden, dass also jemand mich anschreibt und sagt, hey Marc, manchmal schreibt er dann auch noch so, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ne? Mhm. Oder manchmal schreibt er das gar nicht dazu und geht einfach davon aus, dass man ja eigentlich schon in Kontakt steht, weil über diese ganzen Medien wir das ja tatsächlich eigentlich auch schon tun, nur eben tendenziell nur in die eine Richtung. Aber das fällt dem Nutzer gar nicht mehr wirklich auf und er versteht sich eigentlich schon als Kunde. Er ist schon Kunde, er nimmt ja schon unsere ganzen Produkte die ganze Zeit wahr. Es ist also eine logische Konsequenz, jetzt irgendwann auch mal Geld auszugeben für die Produkte. Wir haben sogar tatsächlich Kunden und Follower, die sagen, sag mir mal, was ich für euch tun kann, weil ich kriege so viel von euch, ich will mal was zurückgeben.
Krass.
Und das natürlich ist toll, also ist großartig. Das befriedigt natürlich auch irgendwie so das Bedürfnis, Nutzen zu stiften zu wollen und sich nützlich zu fühlen zu wollen. Und insofern ist das für uns auch keine große Mühe, diesen ganzen, also natürlich steckt da viel Kraft hinter, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns disziplinieren müssen oder so, sondern das ist für uns schon Teil der Wertschöpfung, nur eben auf eine bestimmte Art und Weise. Und genau, um das noch weiter auszuführen, dieses Spiel letztlich, was wir da, also du hast gerade schon angesprochen, wir haben verschiedene Podcasts. Das ist natürlich auch gerade so ein bisschen so ein Probieren. Podcasts sind ja eben kommen. Ich glaube, die stehen noch am Anfang. Ich glaube, da kommt gerade in Deutschland, also in Amerika ist das ja schon weiter, aber ich glaube, da kommt hier noch viel, viel mehr. Siehst du, glaube ich, auch so, ne?
Ja, absolut. Ja. Das wird noch eine Riesenwelle werden. Also die Leute werden zunehmend da Lust drauf bekommen und die Abonnentenzahlen werden, glaube ich, so um einiges steigen, ja.
Glaube ich auch. Und ich glaube, dass das eine Frage der Zeit ist, bis sich dann auch ein bisschen herauskristallisiert, welche Podcasts laufen jetzt verdammt gut und welcher stiftet für was einen Nutzen. Es kann gut sein, dass es von diesen 4 Podcasts, die es jetzt von uns gibt, gerade einen zukünftig nicht mehr gibt irgendwann oder vielleicht noch 2 dazukommen, keine Ahnung. Das ist auch nicht so schlimm. Also Lars sagt immer, man braucht 10 Kontaktpunkte, bis man Kunde bei uns wird. Also es ist natürlich auch nur eine symbolische Aussage für das, was ich gerade versucht habe darzustellen. Also man hört einen Podcast von uns, dann sieht man uns schon wieder bei LinkedIn und dann irgendwann meldet man sich zum Newsletter an und so weiter und irgendwann ist es halt eine, wie gesagt, logische Konsequenz, dass man mal zuschlägt, zum Beispiel bei einer Ausbildung. Und die Idee, das ist sozusagen also jetzt haben wir über die Formate gesprochen und dahinter steckt dieses Kalkül, mit 2 Personenmarken und einer Firmenmarke zu arbeiten. Das ist eigentlich sozusagen das Kalkül dahinter, strategische.
Ich habe euren Content ja in letzter Zeit immer wieder sporadisch, punktuell verfolgt. Nicht ständig durchgehend, aber so weit, dass ich mir denke, doch ein gewisses Bild gemacht zu haben.
Geht ja auch fast nicht mehr, ne? Also alles zu konsumieren.
Nee, schaffen wir gar nicht mehr, richtig. Das ist schon, mittlerweile echt viel. Aber mir ist es aufgefallen. Also was du angesprochen hast mit den Personenmarken, dass ihr euch beide auch persönlicher positioniert habt, das ist sichtlich aufgefallen. In vielen Bereichen kann man, denke ich mal, habt ihr auch stark polarisiert, dass die einen gesagt haben, saugeil, die anderen gesagt haben, grauenhaft. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie war denn da so die, deine Erfahrung? Also welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Hat dich das mitgenommen, die schlechten Kritiken mitgenommen oder hast du dich mehr von den guten Kritiken feiern lassen?
Also am Anfang war ich da sehr unsicher. Das war so ein bisschen wie, wenn man zum ersten Mal einen neuen Sport probiert und sich selber total tolpelhaft fühlt. Ich habe mich halt von einer Agentur beraten lassen, die Personality Branding macht und das, wie ich finde, sehr gut. Und die haben, kann man auch beim Namen nennen, Gorus ist das. Und der Oliver Gorus, der dahinter steht, der hat einfach ein Talent dafür, Menschen zu helfen, herauszufinden, wie sie selber das, was sie eigentlich sagen wollen, wie sie dem Gehör verschaffen können. Und das ist, ich will da ganz kurz drauf eingehen, weil da steckt eine schöne Essenz drin, wie ich finde. Also Personality Branding wird ja oft als so eine Art, oder ich glaube, was oft passiert ist, ist, dass man versucht, irgendwie eine Maske aufzusetzen und jemand sein zu wollen. Also ne, schau auf Instagram, diese ganzen Kids oder auch nicht Kids, die irgendwie versuchen, sich selbst darzustellen und irgendwie jemand sein zu wollen und dann irgendwann aufwachen und merken, dass sie irgendwie ein Bild versuchen zu befriedigen und eine Diskrepanz zwischen sich selbst und dem geschaffenen Bild beobachten. Und das natürlich auf Dauer extrem kräftezehrend und dann fühlt man sich irgendwann falsch. Das ist also so wie so, das gab es natürlich früher auch schon bei Prominenten, aber jetzt kann irgendwie jeder in der Hinsicht ein Prominenter sein oder jeder dieses Gefühl erfahren, dieses Negative. Und die Idee von dieser Art von Positionierung, die wir verfolgen, ist, dass man eigentlich nur dass man sich aussucht, welche Teile von mir, die eh da sind, will ich nach außen kehren, weil ich ein Interesse daran habe, dass diese Botschaft oder diese Meinung oder dieses Konzept oder was auch immer es ist, Bekanntheit erfährt und man arbeitet viel mehr heraus, wer man eigentlich zu sein scheint und was man in der Vergangenheit so gemacht hat und in welchen Momenten man sich vollständig gefühlt hat und wo man das Gefühl hatte, anderen besonders nützlich zu sein und amplifiziert dann eigentlich nur diese Seite von sich selbst. Das ist okay. Das ist die Strategie. Mhm. Und das spricht mich insofern sehr an, weil es halt eben nicht dazu führt, dass man sich verstellen muss.
Aber auch gleichzeitig keine Seelenstrippe gibt, weil du Teile von dir eben nicht preisgibst, sondern du die Teile preisgibst, die eben auch dazu, die dem ganzen Bild deiner Message quasi unterstützen.
Richtig, genau. Also man muss ja, es gibt manche, die halt sehr bewusst darauf verzichten, zum Beispiel über ihre Familie zu sprechen. Mhm. Andere sprechen über gewisse charakterliche Seiten von sich nicht. Wobei man immer dazu sagen muss, je mehr man von seiner eigenen Person zeigt, desto leichter ist es natürlich, Vertrauen aufzubauen zu der Person. Mhm. Also je mehr du mich schon irgendwie glaubst zu kennen, desto mehr kannst du dich bewusst für oder gegen mich entscheiden. Und der Charme daran ist, dass wenn du dich dadurch schon bewusst für oder gegen mich entscheiden kannst, weil du mich schon kennst, bekomme ich nur meine Lieblingskunden. Also es kommen nur die Leute durch, mit denen ich sowieso arbeiten will.
Ja.
Das ist schon mal sehr angenehm. Jetzt, das ist die Theorie. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, dass ich am Anfang selber auch echt in die eine oder andere Falle getappt bin, weil ich zum Beispiel empfohlen bekommen habe, mehr mit Video zu arbeiten, weil man meinte, ich wäre im Video stark. Inzwischen glaube ich das auch. Und mir fällt es relativ leicht, vor der Kamera zu sprechen. Und ich habe kein Problem damit, lange in die Kamera zu gucken und irgendwie da zu sein. Und habe das dann am Anfang mit Instagram versucht. Und dann habe ich mich dabei erwischt, weil man ja sagt, bei Instagram musst du viel präsent sein, am besten jeden Tag eine Story und so weiter. Gibt es ja diese ganzen Regeln irgendwie. Mhm. Und zack, war ich Gefangener dieses Korsetts. Also ich habe zwar durchaus irgendwie im Wesentlichen auch das gesagt und nach außen gekehrt, was ich nach außen kehren wollte, aber weil halt jeden Tag was raus musste, war es auch manchmal so ein bisschen, oh, jetzt muss ich mir irgendwie was suchen, was ich sagen kann. Und dann wird es albern. Und dann wird es irgendwie, dann habe ich mir auch gedacht, mein Gott, manche müssen jetzt auch denken, der hat es aber nötig. Mhm. Und ich habe mich dann auch bei Situationen erwischt, wo ich mein ganzes Leben eigentlich dahingehend durchleuchtet habe, ob da jetzt noch mal was Postbares bei ist. Ich saß dann also mit Freunden im Restaurant und habe schnell mal zum Handy gegriffen. Im besten Fall nur, um die Notiz zu machen von dem Gedanken, den ich gerade hatte. Im schlimmsten Fall, um direkt die Szene zu filmen. So, das ist natürlich scheiße irgendwann. Also das, ja. Und davon bin ich komplett wieder weg. Also 180 Grad Drehung gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Also ich habe mich da einfach selber verrannt. Mhm. War sehr schönes Learning, hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und dann war ich da wieder raus. Mhm. Und jetzt fühle ich mich extrem wohl damit, wie ich das mache. Ich bin immer noch sehr präsent an vielen Stellen und trotzdem ist es für mich null mit dem, so dass es mit meinem Alltag kollidiert. Ich mache das viel systematischer, ich bereite Posts vor und produziere sie dann, wenn ich Lust habe und so weiter. Also das ist ganz gut. Das halbe Jahr, das ist jetzt schon, also inzwischen mache ich das ja seit, weiß nicht, irgendwie, also bewusst mache ich es jetzt seit 2 Jahren, unbewusst habe ich es natürlich vorher auch schon gemacht. Also wir schreiben ja seit 2011 irgendwie Blogartikel und Podcast gibt es, glaube ich, auch schon seit 2013. Das heißt, wir waren ja sowieso schon irgendwie immer in der, natürlich, also wir sind ja nicht im öffentlichen Rampenlicht, aber wir waren durchaus, man konnte uns durchaus sehen, wenn man sich mit dieser Szene beschäftigt hat, agilen Szene oder der New Work Szene. Aber so richtig bewusst, das ein bisschen mehr zu steuern, mache ich seit 2 Jahren, Lars schon ein bisschen länger. Und in dem ersten halben Jahr dieser 2 Jahre, also das muss irgendwie Anfang 2019 gewesen sein oder so, da habe ich halt diese Negativerfahrung gemacht.
Ja, Lars auf der anderen Seite macht es ja auch recht, wie ich mitbekommen habe, extrem professionell. Also da wirkt es immer so, als wäre jeder Gedankengang, den er da auch plant, so durchgetaktet, dass jeder Schritt, den er tut, sogar irgendwie organisiert wäre. Ist das so?
Ja und nein. Also die Technik ist extrem professionell. Die Locations, alles, also ne, wir arbeiten da mit einem professionellen Filmteam zusammen. Mhm. Und wir haben uns auch sehr bewusst entschieden, das bei Lars stärker zu machen, weil Lars eine sogenannte Vorbild-Kommunikation betreibt, während ich eine sogenannte Ratgeber-Plus-Kommunikation betreibe. Können wir vielleicht nochmal drauf eingehen gleich.
Okay.
Auf jeden Fall ist es bei ihm und auch die Personenmarke, mit der er sich wohlfühlt, die Situationen, in denen er sich wohlfühlt, sind Bühnen, sind inszenierte Situationen, sind er war früher Musiker, also er fühlt sich auf der Bühne wohl, er fühlt sich im Rampenlicht wohl und er fühlt sich in, wie soll ich das sagen, also in diesem gehobenen Ambiente, damit würde ich irgendwie suggerieren, dass er nicht Bock hat, auch mal in der Kneipe zu sitzen. Das will ich nicht sagen, aber was ist die richtige
Dieses Formulierung? Lounge-Gefühl, ne? Also dieses Lounge-Gefühl, man sitzt da gemütlich in seinem Sesselchen und kann sich gepflegt bei einem guten Glas Wein unterhalten.
Ja, so, genau, das steht da schon durchaus drauf und das kehrt er halt einfach nach außen und deswegen muss natürlich auch das Medium, der Ton, die Location und auch die Präzision der Botschaft dann in der Kürze, das muss ja alles dazu passen irgendwie.
Ja.
Und deswegen ist das bei ihm alles ein bisschen, ich nenne es jetzt mal professioneller oder inszenierter, ist vielleicht das bessere Wort, während es bei mir einen etwas hemdsärmeligeren Charakter hat und das ist auch bewusst. Genau, und
aber du würdest es auch anders machen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Ratgeber Plus wärst, sondern man würde sagen, Marc, zu dir passt viel besser, wenn du es höchst professionell machst, alles skriptest und der Kameramann aus verschiedenen Szenen dich filmt, dann würdest du es so machen?
Ja, wäre ich wahrscheinlich aber auch ein anderer Mensch.
Das
weil, ja. weil man würde diese Empfehlung gar nicht aussprechen bei mir. Ich bin halt ein, was bin ich, keine Ahnung, ich bin jemand, der sich selbst als relativ entspannt, locker versteht, der spontan ist, der viel Schabernack macht gerne und viele verschiedene Hobbys hat und immer auf allen Hochzeiten tanzen will. Und wenn ich mich verdrehen müsste für irgendeine Positionierung, wäre es ja wieder genau gegen den Prinzip, über das wir gesprochen haben.
Ja, genau, stimmt. Und was ist ein Ratgeber Plus ist jetzt, da bist du der, da gibst du nochmal ein extra Wissen von dir, was du quasi for free gibst, oder?
Nee, das hat, also es gibt so eine Art Pyramide und die Idee ist folgende, also wenn du bei dem Economic Buyer, also bei dem wir vorhin sprachen, derjenige, der nicht fragen muss, wenn er Geld ausgeben möchte, wenn du bei dem Kunde werden willst, dann gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie du gegenüber ihm positioniert sein kannst. Und da es ja am Ende mit der Positionierung immer auch darum geht, Geschäft zu machen, ist natürlich der Economic Buyer die relevante Referenz, an der sich das ausrichtet. So, die erste Möglichkeit, sich zu positionieren, ist als Experte, / Dienstleister. Und da ist man in der Augenhöhe unterm Economic Buyer. Das heißt, das ist vergleichbar mit dem Schlüsseldienst oder dem Heizungssanitäter oder aber auch einem Steuerberater, der halt die Buchführung des Unternehmens macht. Also alles das, wo du sagst, es ist ein Problem, das ich als Economic Buyer kenne, das ich lösen möchte, von dem ich die Lösung sozusagen im Ergebnis auch kenne, nur nicht weiß, wie man es macht. Da hole ich mir jemanden, und den will ich aber auch wieder los sein, sobald das Problem gelöst ist. Mich interessiert letztendlich nicht so sehr, welcher Mensch das macht. Ich bin gerne nett zu dem und ich freue mich, wenn der nett zu mir ist. Aber wenn der Schlüsseldienst seinen Dienst getan hat, dann soll er nicht ins Haus kommen und mit mir über meine Eheprobleme sprechen. der kann dann wieder gehen.
Ja.
Und so ist es mit Experten. Also, und das ist keine schlechte Positionierung, sondern es ist einfach eine Form der Positionierung, eine sehr bewusste. Und wenn man sich als Experte positioniert, dann muss man aber auch damit rechnen, dass man sich natürlich im Haifischbecken anderer Experten befindet, dass man tendenziell etwas austauschbarer ist und dass die Währung, über die man erfolgreich ist, der vermutete Kompetenzvorsprung ist. Mhm. Also du holst dir den, wenn du das Geld hast, hörst du dir eben den besten Schlüsseldienst, der die geringsten Schäden am Schloss verursacht und am schnellsten ist und was kann da noch für Kriterien ansetzen, weiß ich nicht. Ne? Also das heißt, der zugeschriebene Kompetenz, die Kompetenzvermutung ist für dich die Währung, die bei dir den Ausschlag darüber gibt, welchen Experten du anheuerst.
Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, du positionierst dich als Ratgeber. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, du hast vor.
Das war jetzt erst die erste Stufe, ne?
Das ist die erste Stufe.
Das war jetzt. Das, okay. Und das mache ich gerade bewusst nicht. Also ich positioniere mich gerade nicht als Experte.
Ratgeber.
Die zweite Stufe als Ratgeber. Das ist die Stufe, bei der man auf Augenhöhe ist mit dem Economic Buyer. Das ist wie wenn du gerade feststeckst in deiner Karriere und du willst mal mit jemandem darüber sprechen, bei dem du weißt noch nicht genau, was dein Problem ist. Du hast ein Problem und du weißt gar nicht so ganz genau, was es ist. Du kannst es noch gar nicht so ganz genau benennen. Und du kennst die Lösung auch nicht im Detail, aber du willst mit jemandem darüber sprechen und jetzt holst du dir jemanden, von dem du immer das Gefühl hast, danach ist es irgendwie besser geworden. So, das ist wie gute Freunde. Gute Freunde sind, wenn man das vergleichen wollte, sind Ratgeber. Weil sie geben Rat, den man ignorieren kann. Man verbringt auch gerne mit dem Menschen ein bisschen Zeit. Und das Ticket ist jetzt ein anderes, ist nicht das Wissen, das setzt man eh voraus, sondern beim Ratgeber ist das Ticket das Vertrauen in die Person. Also ich vertraue der Person, dass es mit ihr, dieser einen ganz konkreten Person und ihren Methoden oder Fähigkeiten besser wird. Und das ist die Ratgeberpositionierung. Und die hat den kleinen Vorteil, könnte man sagen, gegenüber der Expertenpositionierung, dass es eben nicht austauschbar ist, weil die Person natürlich nicht austauschbar ist. Also ne, wenn man Vertrauen in jemanden hat, dann hat man Vertrauen in diese ganz konkrete Person und will nicht einfach irgendwen anders haben. Also da kann jetzt nicht irgendwer anders, sozusagen der Kollege vom Schlüsseldienst kann da nicht kommen. Also wenn ich, ne, du willst ja mit mir über deine Eheprobleme sprechen und nicht mit irgendjemand anders. Und die letzte Positionierung ist, die es noch gibt, ist die Vorbildpositionierung. Da ist die Augenhöhe in die andere Richtung verkehrt rum. Also das heißt, der Economic Buyer ist in der Augenhöhe unterm Vorbild. Und das sind die Leute, die man sich holt, die will man auch wieder loswerden, weil sie einen ja kleiner machen. Zum Beispiel für eine Dinner-Speech. Oder das ist der inspirierende Gast, den man beim Kamingespräch mal dabei haben will. Von dem will man sich irgendwie eine Scheibe abschneiden. Das ist ein interessanter Mensch, der hat eine Meinung, der hat eine. Okay. Das sind so Menschen, die irgendwie, die faszinieren einen irgendwie. Aber die will man auch wieder, die braucht man auch nicht lange da haben, weil die geben eh keine konkreten Tipps. Die sind immer nur abstrakt, die sind immer nur Geschichten, ist immer nur, wie toll das alles war und so.
Ich stelle mir gerade Lars vor, deswegen muss ich gerade
sagen. Ja, so, und jetzt kannst du vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, wie das zusammenpasst. Ne? Ja, passt. Also Lars ist halt, strebt halt eine Vorbildkommunikation an. Und ich Ratgeber plus jetzt, weil es eben das dazwischen ist. Also plus bedeutet einfach nur, dass man noch mehr Persönlichkeit reinmischt. Und auch das haben wir uns nicht strategisch ausgesucht, sondern es ist einfach ein Spiegelbild dessen, was wir zu sein scheinen. Also ich erwische mich halt oft in Situationen, wo man mich irgendwie um Rat fragt und dann entwickelt sich ein Gespräch, bei dem die Leute nachher sagen, das war irgendwie voll toll und dann fühlen die sich irgendwie wohl in meiner Umgebung. So. Und das transportiere ich jetzt halt einfach nach außen.
Faszinierend. Experte, Ratgeber plus oder Ratgeber, du bist dazwischen Ratgeber plus und Vorbild.
Genau.
Verstanden. Ich habe mich versucht, das irgendwie einzuordnen. Ich habe es nicht geschafft. Aber das ist wahrscheinlich auch ein längerwierender Prozess, den man dann wirklich durchspielen muss und vielleicht auch mal ein paar Workshops haben muss oder so, oder?
Uns hat das geholfen. Also man kann das sicherlich auch schneller erarbeiten, aber uns hat das geholfen, sehr strategisch daran zu gehen. Und das Kalkül dahinter, das will ich nochmal explizit nennen, ist halt, dass eine Firma selten bis nie so attraktiv ist wie die konkreten Menschen, die man mit ihnen verbindet. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wieder so leuchtende Sterne wie Apple nimmt, natürlich hat Apple eine unglaubliche Strahlkraft und wer will sich auch mit denen vergleichen. Aber Apple war irgendwie auch nochmal was anderes als Steve Jobs da.
Absolut.
War,
ne?
Dann war halt so, das war halt die Ikone. Und das ist ein Modell, mit dem man sehr gut fahren kann, wo man also eben über die Personen Vertrauen aufbaut. Und es geht nicht ohne einander. Also wir könnten nicht ohne Intrinsify, weil dann wären wir nur irgendwelche Schlauschnacker, die keine Firma dahinter haben. Und Intrinsify könnte wohl ohne uns, aber würde ganz anders sein ohne uns.
Sehr wahrscheinlich.
Das ist so
ein Risiko. Ist ja auch ein Risiko, ne?
Absolut. Hundertprozentig. Ja. Aber es gibt immer mehr Leute, die auch sagen, dass es Personenmarken werden in den kommenden Jahrzehnten die Währung für wirtschaftlichen Erfolg sein. Vielleicht auch die Krisenwährung, weil du halt dich viel unabhängiger machst von konkreten Geschäftsmodellen und von konkreten, ne, wenn du eine Personenmarke aufgebaut hast, dann, jetzt übertreibe ich natürlich ganz bewusst, kannst du den Leuten alles verkaufen, weil sie ja Vertrauen in dich haben. Das ist jetzt eine Zuspitzung, die ich nicht stehen lassen will, aber ja.
Aber ich habe, also wenn ich mir meinen Content durchgeschaut habe, was mich stutzig gemacht hat, und dann kannst du mir mal einordnen und erklären, warum das gemacht ist. Du hast mal irgendwie Leuten vorgeschlagen, welche ETFs sie dann nehmen könnten, wie man sich finanziell unabhängig macht, was. Du hast auch bei WorkX Show über das große Thema Crash gesprochen, Blockchain, ja. Bitcoin. Also du hast quasi mal den Finanzmarkt auseinandergenommen und den Leuten erklärt, wie man sich jetzt auf Krisen vorbereiten kann. Warum hast du das gemacht?
Weil es mich persönlich interessiert hat. Okay. Und ich, weil das eine Seite von mir ist, die ich, also ich habe mich da halt ein paar Monate lang, auch heute tue ich das noch, haben wir auch schon außerhalb dieses Podcasts drüber gesprochen, super intensiv und beschäftigt und ich habe dafür gebrannt, brenne dafür heute auch noch durchaus. Also ich interessiere das einfach sehr und ich hatte einfach Lust, darüber zu sprechen, weil meine Positionierung keine inhaltliche ist. Also ich stehe nicht, natürlich habe ich ein Expertentum auch für Führung und Organisation, aber ich stehe nicht dafür in erster Linie, also für manche vielleicht schon, aber ich möchte auch eigentlich dafür stehen, dass ich gerne Dinge hinterfrage, einen anderen Weg suche, Konventionen nicht nur deswegen verfolge, weil es sie gibt, sondern hinter die Kulissen gucken möchte. Und manche nehmen mich schon so wahr, also da hat die Positionierung sozusagen, diese strategische Positionierung auch schon tatsächlich funktioniert, wo ich also zum Beispiel für Vorträge angefragt werde, wo ich also nicht über Führung der Organisation spreche, sondern wo ich dann ganz konkretes Briefing kriege, erzählen Sie doch bitte was darüber, wie Sie Ihr Leben so gestalten oder erzählen Sie doch bitte was darüber, wie Sie, picken Sie sich irgendein Thema raus, das ist scheißegal, Hauptsache es geht um diese Idee, wie Sie Konventionen hinterfragen, das finden wir spannend. Und das ist eigentlich das, was ich erreichen möchte, weil das, wenn ich das mich erreicht habe und jetzt wird es für mich rund, dann kann ich beruflich genau das tun, was ich privat sowieso tue. Nämlich die ganze Zeit, das ist das, was ich abends sitze ich vor YouTube-Videos und dekonstruiere die Welt, weil das macht mir Spaß.
Ist ja witzig. Also ich habe gerade überlegt, du hast zur Konvention, deine eigene Konvention gemacht, dass du Konvention hinterfragst, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich zirkulär und auch nicht ganz widerspruchsvoll.
Das stimmt.
Ich bin da ja auch nicht frei von, ich verfange mich auch ständig immer wieder in Konventionen. Also ich bin da keine weiße Weste, aber es fasziniert mich einfach, das Thema.
Wir haben eben in deinem Podcast, als wir vorüber gewechselt sind, über kurz das Thema Online-Events gesprochen, dass Kühlhaus jetzt Online-Events eingeführt hat und wir quasi Neolog dazu gewonnen haben als Firma. Und du hast dann gesagt, Online-Events, das gehen wir auch gerade an. Was ihr macht ja schon, also ihr halt mit dem WorkX Festival habt ihr ja quasi schon ein Event, das ihr ja dieses Jahr auch hybrid ausgeführt habt, dezentral in Deutschland, glaube ich, in vereinzelten kleinen Gruppen. Ist das jetzt, habt ihr das einfach nur notgedrungen gemacht und habt euch überlegt, jetzt ein Geschäftsmodell daraus zu machen oder war das vorher schon angedacht, Online-Events anzubieten?
Das war vorher nicht angedacht. Das hat sich jetzt durch die Corona-Geschichte ergeben und wir haben da irgendwie ein Talent bei uns entdeckt. Mhm. Also wir haben gemerkt, dass wir das irgendwie zu können scheinen. Also da haben sich irgendwie die Fähigkeiten, die wir so als Board schon dabei haben, nämlich gut mit Kamera umzugehen, uns selbst ein bisschen zu inszenieren oder Dinge zu inszenieren, Content aufzubereiten, zu verpacken. All das hat irgendwie zusammengepasst und hat uns plötzlich feststellen lassen, hey, das irgendwie gelingt uns das ganz gut. So. Also alle sagen, dass unsere Online-Trainings toll sind. Diejenigen, die beide Formate kennen, sagen, dass die Online-Trainings besser sind. Und irgendwie scheint das Format zu liegen. Und jetzt haben wir gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob wir wahrscheinlich außerhalb von Intrinsify, weil das ist ja die Marke Intrinsify steht ja eben für moderne Führung und Organisationsentwicklung und nicht irgendwie für Dienstleister für Online-Events. Also wenn, dann wahrscheinlich unter eigener Marke. Aber da mal was aufzubauen, weil ich glaube, dass wir das toll könnten. Also euch sozusagen
Konkurrenz werden von uns.
Kunden abzuwerben, genau.
Ja, der Markt ist groß genug, keine Sorge. Können ihn nicht alle
bedienen. Das glaube ich auch, genau. Da habe ich auch keine Sorge.
Aber da können wir uns mal generell mal drüber austauschen. Ich meine, wenn du dich für Online-Events interessierst, wir tauschen uns auch gerne mit Mitbewerbern aus, einfach nur, weil es schön ist, sich auszutauschen und man
Erkenntnisse
austeilt und dadurch der komplette Markt einfach besser wird. Ne? Also dass die Qualität der ganzen Branche wird ja besser, wenn man sich untereinander austauscht. Und letzten Endes profitieren wir da alle von.
Glaube ich auch. Ich glaube, da passiert auch ganz viel in den nächsten Monaten. Also da wird sich so viel.
Definitiv.
Ja. So viel tun. Auch in einem Jahr glaube ich nicht, dass immer noch jeder immer nur vor so einem Bücherregal oder vor einer Küche sitzen will. Also da wird, nee, da wird sich was tun, auch in der Professionalisierung der ich nenne es jetzt mal privaten Zoom-Konferenzen. Das ist, das wird sich aufwerten.
Ja, also das Thema Online-Events, da könnten wir jetzt auch ewig drüber reden, wie man die aufsetzt und dass man eben nicht nur ein Filmstudio braucht, das haben wir natürlich auch, aber meistens Dinge auch vor Ort dann plant und so weiter und so fort. Wir hatten unsere Weihnachtsfeier letzte Woche digital gemacht, gemeinsam gekocht über Teams und am Ende über Wondermi zum Trinken getroffen und ich muss sagen, es war interessant. Wondermi ist echt eine coole Plattform. Es war interessant, dass man sich da wirklich nochmal fast das Gefühl entwickelt, wie analog sich auszutauschen, witzigerweise. Also es war am Ende sind wir alle raus und haben gesagt, cool, das war ein geiler Jahresabschluss, schön, dass wir die Feier hatten. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie die echte Weihnachtsfeier.
Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Und ich finde es auch wichtig, dass man dabei, und das gilt ja eigentlich für jede Form von Veranstaltung, sei es eine Weihnachtsfeier, sei es eine Konferenz, sei es ein Training, dass man sich nicht die Frage stellt, wie können wir das bestmöglich replizieren, was offline passiert, finde ich, sondern wie, also nicht übersetzen, sondern wie stellen wir uns, also wir müssen, die Frage, die man sich stellen muss, wenn online die Muttersprache ist, wie sieht die dann aus? Und nicht andersrum. Nicht offline ist die Muttersprache und wir übersetzen mal.
Genau. Und da finde ich, da sollte man, also das, was ich ganz cool finde, ist zumindest bei uns die Kombination, wir haben ja jetzt User Experience gefressen, da sind wir ja ziemlich gut drin. Und wenn man das Thema User Experience nimmt und das kombiniert mit dem Thema Online-Events, das knallt ganz schön. Da kommen kreative, wahnsinnig kreative, lustige Lösungen bei raus, weil man ja unter einem Event herum ja noch Landingpages baut und Plattformen und du brauchst ja noch ein Organisationstool und die Leute müssen ja mit einem Design angesprochen werden, bis in die Offline-Welt, wenn du Pakete schickst zum Beispiel oder so. Und wenn man das alles kombiniert mit QR-Code und tralala, dann wird da eine User-Story draus oder eine User-Journey draus und da braucht man gute UX-Designer. Und wenn man das kombiniert, da haben wir festgestellt, dass das knallt ganz schön. Also wie gesagt, wir können es mal darüber auch mal so austauschen, das schadet gar nichts.
Kann ich mir gut vorstellen, dass es knallt und da habe ich große Lust zu. Ja, machen wir mal.
Und jetzt habe ich noch eine Frage zu einem Unternehmen. Also du hast eben gesagt, also das mit dem Content-Marketing habe ich jetzt soweit verstanden, dass ihr in Personen, der Kult ist falsch, ihr habt Personenmarken aufgebaut. Natürlich entsteht da auch ein gewisser Kult drumherum.
Es ist ja eigentlich nicht Content-Marketing, das ist ja nur eine Facette davon, ne? Es ist systematische Markenarbeit, könnte man sagen.
Aber ihr habt ja quasi noch das Team hinten dran, weil ich habe auch festgestellt, ihr verwertet auch Content ja unglaublich clever. Also jeder Podcast wird ja nochmal zerstückelt, in Grafik gegossen und nochmal verteilt und Schnips rausgenommen und da verteilt und da hat Marc das gesagt und dann wird ein Satz hingeklatscht. Also da muss ja wirklich ein Team hinten dran sein, das den ganzen Tag euren Inhalt verwertet und verstibbelt und neu aufbereitet.
Genau, wir haben zwei Kolleginnen, die machen nichts anderes den ganzen Tag.
Wahnsinn. Auch komplett autark. Also das heißt, ihr gebt ihm die Hand, sagt, ihr macht das mal, wie ihr es für richtig
hält. Sie ziehen eher an uns, ne? Also sie sagen dann eher, also es ist ein Zusammenspiel natürlich. Also wir kommen auf Content-Ideen und manchmal werfen sie uns auch welche rüber. Und aber sie führen diesen Prozess letztendlich. Also wenn diese Episode hier abgedreht ist, zu Ende aufgezeichnet ist, dann haben wir einen Partner, der diesen Inhalt für uns schneidet. Und wir kriegen also das fertig. Ich muss quasi nichts machen. Das wird auf einen Server geladen, den wir teilen. Also wir sind ja auch Automatisierungsfreaks und haben das alles ganz gut organisiert jetzt. Und dann spielen die uns die fertige Datei zurück. Und jetzt geht das in das Team von den beiden. Und die überlegen jetzt, wie kann man das aufbereiten? Was kann man dazu machen? Wann kann man das veröffentlichen? Das haben wir jetzt auch erst zuletzt nochmal auf ein höheres Niveau gehoben. Sonst war es manchmal noch so, dass ich veröffentlicht habe und da haben sie es danach verwertet. Und jetzt ist tendenziell drehen wir es jetzt um, sodass sie also eigentlich die Verantwortung auch für die Veröffentlichung haben, weil sie dann natürlich das Gesamte zusammendenken können. Also wann geht was raus, wie wird es angekündigt und so weiter. Und genau, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man diese Markenbotschaft, die fett an der Wand hängt sozusagen, wie man die befüttern kann.
Sinnvoll. Bevor wir jetzt Richtung Ende gehen, weil jetzt wir können ja allen sagen,
wir reden jetzt schon eine ganze Weile,
Stunden.
Ne?
Zweieinhalb Stunden oder so. Also das ist echt ein Marathon. Ich habe noch nie so lange Podcast aufgenommen. Ist abgefahren. Aber deswegen will ich zum Schluss noch mal über das Thema Beschäftigung sprechen.
Oh ja.
Nicht, dass wir jetzt hier Beschäftigung hatten, nur das passt gerade ganz gut. Und zwar, Wie vermeidet ihr Beschäftigung bei euch? Weil ich höre jetzt immer raus, ihr habt für jeden, für alles irgendwo eine Übersetzung in Arbeit. Alles, was ihr macht, verwendet ihr wieder. Alles ist, ihr seid ja auch eine lebende Kundenschnittstelle und mehr habt ihr ja eigentlich nicht. Wie vermeidet ihr das hinten raus, da irgendwie so, ja, nennen wir es mal Overhead entsteht?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass wir den Luxus genießen. Ich glaube, das darf man gar nicht so beschönigen. Wir sind da einfach noch zu klein, um damit da wirklich Overhead entstehen kann, groß. Es ist bei uns alles auf die Wertschöpfung ausgerichtet. Wir haben sehr früh, das ist, glaube ich, eine Errungenschaft, auf die ich auch stolz bin, wir haben halt sehr früh überlegt, wie können wir jetzt schon, obwohl wir noch so klein sind, die Organisation so schneiden, dass sich also wieder Mannschaften bilden, die sich für ein Geschäft sehr verantwortlich fühlen. Man hätte ja auch Beratung und Akademie und Events alles zusammenlassen können, ne? Also, und dann irgendwie Abteilungen bilden können, die sich um die verschiedenen Gewerke kümmern. Aber wir haben das halt sehr früh geschnitten und verfolgen damit eben das Kalkül, dass sich diese Mannschaften eben vollumfänglich verantwortlich fühlen fürs Geschäft. Und das geht halt wunderbar auf. Die, cool. Die sind nah dran, sie kriegen mit, was passiert. Es gibt ein unbedingtes Interesse, besser zu werden, es weiterzuentwickeln. Und deswegen, also ich glaube, der Beschäftigungsgrad ist bei uns wirklich verdammt gering. Und das ist das, was mich bei diesem Team auch so stolz macht. Wir kriegen mit der relativ kleinen Mannschaft, die wir haben, kriegen wir in relativ viel, kurzer Zeit, kriegen wir verdammt viel gerissen. So, das macht einfach Spaß. Das ist echt großartig. Ist sicherlich auch gleichzeitig unser Manko. Also wenn man bei uns anfängt zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, das Erste, worüber man meckert bei uns, ist, dass es irgendwie nie Pause gibt. Es ist irgendwie immer Alarm.
Das kenn ich.
Und es gibt immer wieder eine neue Idee. Und wir sind jetzt gerade zum ersten Mal an so einer Stelle, wo wir ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, nicht gleich jede neue Idee zu verfolgen und daraus ein Projekt zu machen, weil sie ja dann immer auch, jetzt wo wir diese Möglichkeiten haben, dann auch Ressourcen in allen Bereichen des Unternehmens binden kann, ne, wenn sie groß genug ist, die Idee. Und um das halt nicht so blindlings zu tun, sind wir da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber dieser Beschäftigungsgrad, ich glaube, durch diese Struktur, die wir uns gegeben haben und natürlich dadurch, dass wir auf alles verzichten, was es an üblichen Managementinstrumenten gibt, genauso wie ihr das auch tut und worüber wir in der Episode bei mir auch schon gesprochen haben, dass wir halt keine Zielvereinbarung haben, keine Boni, keine, was kann es noch alles geben, keine komplizierten Arbeitszeitregelungen, keine Stundenerfassung, es ist alles, man arbeitet halt.
Und ihr beiden, Lars und du, seid ihr denn trotz alledem so ein bisschen die Chefs oben drüber, auf die alle gucken? Also wenn ich es richtig gemacht habe, ein Lob vom Lars oder vom Marc, das ist das Größte, was ich erreichen kann? Oder ist es doch lieber der Lob vom Kunden und von außen? Wie siehst du das?
Müsstest du wahrscheinlich meine Kollegen fragen, aber ich versuche mal zu antworten. Also nein, wir sind natürlich, also wir sind die Chefs, ohne Frage. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir inhaltlich an vielen Stellen einfach noch ein Gefühl haben, was andere nicht haben. Aber das ändert sich jetzt auch langsam. Also jetzt, wo wir das Markenteam aufgebaut haben, die haben halt ein viel besseres Gefühl dafür, wie man Content aufbereiten und einspielen kann. Und da mische ich mich jetzt auch nicht mehr ein, weil ich merke, dass meine Meinung, meine Ideen und meine nicht einmischen stimmt nicht, das ist nicht richtig. Aber es ist für mich, das glaube ich auch zu spüren in unserer Kommunikation, jetzt ein Unterschied zu vorher, wo die Referenz für die meisten Entscheidungen doch Lars oder ich waren. Und das verschiebt sich jetzt allmählich. Und das finde ich auch gut. Das versuchen wir auch strukturell so sicherzustellen. Und bei den Organiers beispielsweise, also bei unseren Beratungskollegen, die ja auch juristisch unabhängig sind, da ist es sowieso so. Also da ist es Führung im besten Sinne. Also Führung, die abgelehnt werden kann. Wir führen, wenn wir gute Ideen haben. Und wenn Lars und ich mal eine Vorstellung davon haben, wie man was anders angehen könnte und diese Vorstellung scheint irgendwie Sinn zu ergeben, dann hört man uns zu und dann denkt man mit uns gemeinsam darüber nach. Und wenn das weniger attraktiv klingt, dann sagt man, ach, lasst mal. Und das haben wir dieser Struktur zu verdanken, die wir jetzt geschaffen haben. Und da bin ich echt stolz drauf. Und andersrum genauso, ne? Die kommen natürlich auch mit Ideen auf uns zu und irritieren damit das laufende Geschäft konstruktiv. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass, um das in dieser zugespitzten Variante, wie du es gesagt hast, zu formulieren, sich manche schon freuen, klar, wenn jetzt Lars oder Marc ein Lob aussprechen, aber ich versuche darauf relativ systematisch zu verzichten, weil ich ja davon überzeugt bin, dass Lob nichts Gutes ist. Aber das ist nochmal eine ganz andere Episode wahrscheinlich.
Oh, darüber, ach Gott, ja, darüber wollte ich mit dir auch nochmal sprechen, mit dem Lob ist nichts Gutes, das, ich habe euch dazu gehört, ich bin ja nicht der Meinung, wenn man Lob als Wort sich anschaut, wie es denn eigentlich gedacht ist, ne, der Anerkennung. Und wenn Anerkennung auf Augenhöhe gemeint ist, wie es gemeint ist, dann hat es auch nichts Schlimmes an sich. Also Lob ist ja, du implizierst mit Lob, dass es von oben herabkommt, also von einer Führungsperson oder sowas, die mir irgendwo überstellt ist, vom Podestchen runter. Aber ich sehe Lob und Anerkennung auf Augenhöhe. Man kann ja auch einen CEO loben von als Mitarbeiter zum Beispiel.
Viel Spaß. Also, dann haben wir ein unterschiedliches Verständnis von Lob.
Genau, das ist das Wort. Das Wort dann, Lob, dann ist, ich glaube, ihr misst dem Wort Lob zu viel bei.
Ja, das kann sein. Aber dann für mich braucht es dann trotzdem irgendeine Differenzierung, damit man sprechen kann. Also, ich unterscheide eben Lob und Wertschätzung. Also, wenn du, Entschuldigung, nicht Wertschätzung.
Anerkennung.
Verdammt, jetzt fällt mir das Wort. Ich komme gar nicht drauf. Also, dass du in meinen Augen unabhängig von irgendwelchen Leistungen einen Wert hast als Mensch. So, ne? Das ist für mich unbenommen. Aber Lob und dazu, und Klammer oder Schrägstrich Wertschätzung, ist ja immer was Leistungsbezogenes. Also diese seltsame Entwicklung, dass Wertschätzung plötzlich unabdingbar, also ohne Bedingung eingeklagt werden will, das halte ich für ganz seltsam. Denn Wertschätzung kommt ja davon, dass man einen Wert schätzt. Und für mich ist es ein großer Unterschied, ob ich mich bei dir bedanke, weil du mir bei was geholfen hast. Ich dankbar dafür bin, dass du nützlich für mich warst. Ne? Dass du auch Lust hattest, für mich nützlich zu sein. Oder ich für dich nützlich sein konnte und du dir deswegen dich deswegen bei mir bedankst. Das ist für mich was völlig anderes als ein Lob. Und wir können das auch gerne anders nennen. Wir können das auch A und B nennen. Also mir geht es nicht um das Wort. Ne? Ja. Aber es geht um diesen Akt, den es ja gibt. Nämlich den Akt des Bewertens, bei dem also jemand zu jemandem anderen sagt, ich kann darüber urteilen, das sagt man ja implizit, dass das, was du getan hast, gut war. Sonst hättest du mich ja nicht gefragt, ob das Urteil von Lars und Marc besonders viel zählt. Ja, ne? Ja. Sonst wäre es ja unabhängig von uns beiden gewesen. Das heißt, es hat was mit uns zu tun und damit ist ein Gefälle
unterhalten. Also da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also das Gefälle ist da. Also was mich, glaube ich, an dem Zusammenhang einfach nur stört, ist, ich meine, das Wort Lob, das heißt auch Anerkennung. Und Lob und Anerkennung kann ich jedem entgegenbringen auf Augenhöhe. Das, was du meinst, ist, dass dem Wort Lob gibst du einen negativen Touch deswegen, weil dieses Wort im Business-Kontext, das Lob, meistens immer nur, damals zumindest, von einer Person ausgesprochen wurde, und zwar derjenige, der dir der vorgesetzt war, der hat dir gesagt, das hast du aber gut gemacht, ein Schulterklöpfchen und so. Und man hat auch irgendwo gelernt, dass man Lob eben machen muss, dann sind Mitarbeiter motiviert und dann sind die Leute losgezogen, haben die ganzen Mitarbeiter gelobt, obwohl sie überhaupt nicht zu loben waren. Und das hat sich dann verschlissen und damit ist so ein Priming-Problem entstanden. Also die Leute haben einfach gesagt, ey, das mit dem Loben ist irgendwie Quatsch, weil mein Chef lobt mich einfach nur, weil er damit ich besser arbeite, aber trotzdem werde ich ausgebeutet. Deswegen hat dieses Wort einfach einen schlechten Touch bekommen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Weil wenn ich überlege, dass ich selbstverständlich auch bei dir gegenüber Anerkennung zeigen würde, also Lob zeigen würde, wenn ich merke, zum Beispiel, du hast eine fantastische Podcast-Folge gemacht, dann sage ich dir das auch, und das ist dann eine ernst gemeinte, auf Augenhöhe gemeinte Anerkennung, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich in dem Moment über dich stelle, sondern in dem Moment erkenne ich an, dass du etwas echt gut gemacht hast und damit ist auch erledigt. Und das kann man mit Lob gleichsetzen.
Ja, wahrscheinlich kommen wir da zusammen. Also mir ist nur diese Unterscheidung deswegen so wichtig, weil es beides nach wie vor gibt. Und deswegen braucht es irgendeine Differenzierung, um das, was negativ wirken kann, auch benennen zu können. Und wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt einen großen Unterschied für mich zwischen der Aussage, Marc, ich fand deine Episode großartig, ich habe da richtig viel rausgezogen, dann hast du mir mitgeteilt, dass ich für dich nützlich sein konnte. Wenn du mir sagst, Marc, ich fand das großartig, wie du diese Episode gemacht hast. Ich merke richtig, wie du in den letzten Wochen und Monaten selber wächst und du bist echt auf einem tollen Weg. Dann übernimmst du Verantwortung für etwas, für das du keine Verantwortung hast. Das ist ja das, was man in der Individualpsychologie sehr ausgiebig behandelt. Ne? Also, dass jeder seine Aufgaben hat und dass diese Aufgaben, dass alle Beziehungsprobleme immer dadurch ausgelöst werden, dass andere sich entweder anmaßen, Aufgaben zu übernehmen, die man eigentlich nur selber übernehmen kann, oder andersrum. Und mein Selbstwert kann ich nur aus mir selbst heraus beziehen. Alles andere ist eine Abhängigkeit. Und wenn ich und diese Abhängigkeit, die geht es mir. Mir geht es darum, dass ich kein System erzeugen oder fördern will, in dem eine Abhängigkeit, jetzt kommen wir wieder konkret zum Arbeitsbezug zurück, zwischen mir und einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter entsteht, weil sie oder er das Selbstwertgefühl nicht aus sich selbst heraus beziehen kann. Ja. Das gibt es und das ist omnipräsent und deswegen müssen wir dem irgendeinen Namen geben. Nenne es gerne was anderes als Lob, aber das halte ich für kritisch.
Ja, ich denke mal wirklich drüber nach, ob es das Wort Lob sein muss, weil irgendwie schade, ne? Ich meine, so eigentlich ein schönes Wort, Lobpreisen, Lob hat was, ne?
Also ja, muss ja nicht vielleicht. So.
Stimmt schon. Aber wollte ich nur noch mal drauf eingehen, jetzt hast du es bei mir angetriggert, ich konnte nicht anders. Also Marc, vielen Dank.
Was für ein Marathon.
Was für ein Marathon, Marc. Wir haben 2,5 Stunden lang gesprochen.
Drei, glaube ich, ne?
Wir haben 3 Stunden miteinander gesprochen. Wir haben, sind tief in dieses Thema eingedrungen. Ich habe viel über euch gelernt. Ich hoffe, du hast viel über Kühlhaus
gelernt. Ja, ich habe viel über Kühlhaus gelernt. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Und wir müssen jetzt irgendwie das nur noch zusammenschneiden, das Ganze.
Das wird ein Spaß.
Das machen wir.
Das machen wir.
Mach's gut, Marc. Liebe Zuhörer, vielen Dank und Clemens, vielen Dank. Bis bald.
Ja, und auch ein Riesenlob von mir für diesen tollen Podcast. Danke, Marc und Clemens. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.